Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Dieser Podcast wird Ihnen vom GBI Großhamburger Bestattungsinstitut präsentiert. Dem Hamburger Original für den konkreten Trauerfall und für die Bestattungsvorsorge. Wenn die Welt auf einmal stillsteht, helfen wir vom GBI Ihnen individuell und zuverlässig. Mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge regeln Sie zudem rechtzeitig alles für ein gutes Ende und erhalten von uns eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI, 15 Mal in und um Hamburg und jederzeit unter gbi-hamburg.de.
Moin Moin und herzlich willkommen zum Abendblatt Crime Podcast, dem Tod auf der Spur. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Bettina Mittelacher. Ich bin Gerichtsreporterin für das Hamburger Abendblatt. Und ich freue mich auch, dass natürlich wie immer Klaus Püschel bei mir ist, Rechtsmediziner von hohem Rang. Schön, dass du da bist, Klaus.
Ja, sehr gerne. Mit einem Fall heute, der mich seinerzeit ganz speziell interessiert hat, der mich angemacht hat und der mich auch sehr traurig gemacht hat.
Ja, traurig ist genau das Stichwort. Wir wenden uns nämlich heute wirklich einem besonders dramatischen, sehr, sehr traurigen Fall zu. Einem Fall, der fassungslos macht. Und es ist ein Fall, der mich wie nur wenige andere berührt hat, um ehrlich zu sein. Ich musste sogar weinen im Prozess, trotz aller Professionalität und obwohl ich wirklich schon jahrzehntelange Erfahrung als Gerichtsreporterin habe, denn es geht um die furchtbaren Leiden eines kleinen Mädchens.
Auch für mich ist dieser Fall ganz besonders berührend und belastend gewesen. Wir reden über Yamour. Sie war ein Mädchen, das gerade mal 3 Jahre alt werden durfte. Dann wurde sie getötet, aber auch in ihrem so kurzen Leben davor hat sie viel Leid und Schmerz erfahren.
Du hast es damals im Prozess gegen die Eltern sehr plastisch ausgedrückt, was sie durchmachen musste.
Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ich habe gesagt, zum Schluss ist das Kind einfach zusammengebrochen und sie hat sehr, sehr, sehr gelitten vorher. Das ist heute wie damals immer noch meine Einschätzung.
Ja, man kann es auch so formulieren. Yamour war chancenlos, sie war wehrlos, sie war schutzlos. Der Fall des Mädchens, das Ende 2013 in der Wohnung seiner Eltern gestorben ist, hat Hamburg damals wirklich erschüttert. Und dieser Fall hat auch in besonders dramatischer Weise das Ausgeliefertsein eines Kindes gegenüber den Menschen gezeigt, die es eigentlich lieben und vor allem übel beschützen sollten, nämlich ausgeliefert sein gegenüber den Eltern.
Das ist alles richtig. Und der Fall hat ebenfalls gezeigt, dass auch ein sehr junger Mensch, für dessen Wohl eigentlich mehrere Behörden sorgen sollen und wollen, durch ein Netz aus Versäumnissen, Fehlentscheidungen und Nachlässigkeiten rutschen kann. Sie ist dann letztlich einen sehr tragischen Tod gestorben. Wir haben diesen Fall ausführlich dargestellt, und zwar in unserem Krimi-Sachbuch »Tote schweigen nicht«.
Ja, wir wenden uns mal dem Anfang von Yamours traurigem Leben zu. Als sie zur Welt kommt, ist ihre Mutter gerade 23 Jahre alt. Die Mutter gilt so als, ich sag mal, schwarzes Schaf in der Familie. Sie hat keinen Schulabschluss und keinen Beruf. Aber sie hat zu dem Zeitpunkt, als Yamour auf die Welt kommt, schon einen 3 Jahre alten Sohn, der nicht bei Mutter und Vater aufwächst, sondern bei den Großeltern. Und Vater von Yamour ist ein Mann, der als Gabelstaplerfahrer arbeitet und ein Jahr jünger ist als die Mutter. Das Paar gibt die gemeinsame Tochter direkt nach deren Geburt in behördliche Pflege und Yamour kommt dann zu einer Pflegemutter, die sich wirklich sehr liebevoll um das Mädchen kümmert. Allerdings ist es von Beginn an das Ziel der Behörden, dass das Kind so bald wie möglich zu den leiblichen Eltern zurückkommen soll.
Genau, das ist eigentlich ja immer das Ziel der Behörden. Es steckt die Ansicht dahinter, dass ein Kind am besten bei seinen Eltern gedeiht. Das kann man ja auch ohne weiteres so teilen. Das ist normalerweise völlig richtig. Aber manchmal stimmt das eben ganz und gar nicht.
Ja, wirklich leider stimmt das manchmal ganz und gar nicht. Jedenfalls werden bei Jamur immer wieder Besuche von Vater und Mutter vereinbart. Später werden diese Besuche ausgeweitet. Und dann bleibt Jamur auch immer mal wieder über Nacht bei ihren Eltern. Und wenn sie dort war, also bei Vater und Mutter, dann stellt die Pflegemutter fest, dass das Kind verletzt ist. An diversen Stellen am Körper, und die Mutter wird dann zur Rede gestellt, aber die hat immer wieder scheinbar plausible Erklärungen für Hämatome und Schürfwunden. Einmal hat sie zum Beispiel gesagt, Jamur sei hingefallen oder sie sei in der Badewanne ausgeglitten. Ja, solche Erklärungen, wenn man es denn überhaupt so nennen kann, hört ihr in der Rechtsmedizin öfter, oder?
So ist das, leider. Da werden viele Märchen erzählt. Bei kaum einem Thema wird so viel gelogen wie bei Kindesmisshandlung. Und dann heißt es eben, dass das Kind vom Wickeltisch gefallen ist, aus dem Bett gefallen ist, mit dem Fahrrad gestürzt ist, vom Klettergerüst gestürzt ist, vom Geschwisterkind misshandelt wurde. Also es gibt Erklärungen ohne Ende. Da sind die Eltern sehr erfinderisch.
Ja, also wie offenbar Jamurs Mutter, kommen wir zurück zu dem Fall des kleinen Mädchens. Das Kind wirkt zunehmend panisch, wenn die Eltern es bei der Pflegemutter abholen wollen. Und nach einem mehrtägigen Aufenthalt bei den Eltern über Weihnachten 2012 geht es dem Mädchen auch sehr schlecht. Sie hat Schürfwunden und Hämatome und sie wirkt apathisch. Sie kommt dann ins Krankenhaus und dabei wird bei ihr eine akute Entzündung der Bauchspeicheldrüse festgestellt. Entzündung der Bauchspeicheldrüse, Klaus, kann so etwas eine harmlose Erklärung haben oder wird man da als Rechtsmediziner gleich misstrauisch, wenn man so einen Befund hört?
Ja, da sträuben sich einem die Haare. Also eindeutig die häufigste Ursache für eine Bauchspeicheldrüsenentzündung bei einem kleinen Kind ist stumpfe Gewalteinwirkung auf dem Bauch. Da muss man also unbedingt immer dran denken. Kleine Kinder haben praktisch nie eine Bauchspeicheldrüsenproblematik aus innerer Ursache. Also die Differentialdiagnose muss hier immer in Richtung einer Kindesmisshandlung gehen.
Ist aber offenbar damals nicht geschehen. Jedenfalls kommt das Kind zurück zur Pflegemutter, aber auch eben immer wieder zu den Eltern. Und wenige Wochen später wird Jamur erneut schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Jetzt hat sie eine potenziell lebensgefährliche Hirnblutung und muss sogar notoperiert werden. Gegen die Eltern wird eine Anzeige wegen massiver Verletzungen erstattet. Die Anzeige kam damals von euch, oder?
Ja, in der Tat. Wir haben das Kind konsiliarisch in der Kinderklinik untersucht, gesehen, begutachtet. Und nach dem stumpfen Bauchtrauma musste man jetzt von einem schweren Schädelhirntrauma ausgehen, vermutlich Schütteltrauma. Und das sind zwei Kriterien, also stumpfes Bauchtrauma mit Organverletzung und Schädelhirntrauma mit Blutung im Bereich der Hirnhäute und des Gehirns. Also zwei Kriterien, bei denen wir uns darauf festgelegt haben, dass dann eine Anzeige bei der Polizei erfolgen muss. Das kann keineswegs alleine in der Verantwortung des Jugendamts bleiben. Das Kind war so schwer geschädigt, dass man schon ausdrücklich sagen musste, hier hat konkrete Todesgefahr bestanden.
Ja, aber leider ist dann zunächst nicht wirklich was passiert. Die Mutter ist natürlich befragt worden, wie es zu diesen Verletzungen gekommen sein kann. Und sie hat erstmal gesagt, das sei bei einem Sturz in der Badewanne geschehen. Das Mädchen kommt daraufhin erstmal wegen dieser schweren Verletzungen, die dann behandelt worden sind, in ein Kinderschutzhaus. Wie es der Kleinen zu diesem Zeitpunkt geht, bringt eine Erzieherin später auf den Punkt. Sie hat im Prozess formuliert, das Mädchen war ein Häuflein Elend.
Ja, das ist ja auch überhaupt gar kein Wunder. Das ist medizinisch sofort nachvollziehbar. Das Kind hatte wirklich erhebliche Verletzungen, also Bauchspeicheldrüsen, Trauma und dann Schädelhirntrauma, das steckt niemand leicht weg.
Ja, aber trotzdem hat sich die damals Zweijährige von ihrem Leiden tatsächlich noch mal erholt. Sie wird wieder lebhaft und fröhlich und nach etwa 3 Monaten wird den Eltern gestattet, ihre Tochter im Kinderschutzhaus zu besuchen. Und nach weiteren 3 Monaten können sie Jamur wieder abholen und tatsächlich zu sich mit nach Hause nehmen. Etwa 1 Monat geht das Mädchen in den Kindergarten, dann lässt die Mutter das Kind zu Hause. Sollte das nicht für alle, die mit der Fürsorge für das Kind befasst sein, alarmieren, dass es nicht mehr in den Kindergarten kommt und ja, ich sag mal, quasi aus der Kontrolle gerät?
Na klar, da müssen sofort alle Alarmglocken schrillen, jedenfalls von der Theorie her. Speziell bei dieser Ausgangssituation mit schwersten vorangegangenen Verletzungen muss man das Kind unbedingt im Auge behalten. Da müssen engmaschige Kontrollen erfolgen, um sicherzustellen, dass das Kind nicht wieder verletzt wird. Und ich kann das überhaupt gar nicht verstehen eigentlich, dass zunächst einmal das Kind den Eltern zurückgegeben wurde und dass es danach außer Kontrolle geriet. Also hier hätte unbedingt engmaschig das Kind beobachtet und untersucht werden müssen. In solchen Situationen bestellen wir die Kinder normalerweise auch engmaschig wieder ein, um sie zu sehen.
Das ist alles leider erstmal nicht passiert. Wir gehen nachher noch genauer darauf ein, wieso nicht, was da alles für Zufälle oder Missverständnisse dazwischen gekommen sind, die das verhindert haben. Jedenfalls ist Jamu jetzt nicht mehr im Kindergarten, sondern überwiegend allein mit der Mutter. Der Vater arbeitet sehr viel und muss in aller Frühe aus dem Haus. Dann kommt er nach der Arbeit auch nicht unbedingt wieder gleich nach Hause, sondern geht mit Freunden zum Sport. Ja, und wie gesagt, das Kind ist also viel allein mit der Mutter, beziehungsweise die Mutter allein mit dem Kind. Und mehreren Menschen im Umfeld von Jamur fallen wiederholt unter anderem Hämatome auf. Und an ihrem 3. Oktober, an ihrem 3. Geburtstag im Oktober trägt das Mädchen an einem Arm ein Verband, was zu diesem Zeitpunkt niemand ahnt. Sie hat sogar ein Ellbogenbruch, der nicht ärztlich behandelt wird. Ich gehe davon aus, dass so etwas furchtbar schmerzhaft ist und eigentlich unbedingt fachmännisch behandelt werden müsste.
Ja, bei einer Fraktur ist das Grundprinzip natürlich, dass man diese Fraktur ruhig stellt, also zumindest mit einem Verband und dann einer Schlinge, in der der Arm getragen wird. In so einer Situation mit einem Ellenbogenbruch muss man vielleicht auch mal für kurze Zeit einen Gipsverband erwägen. Also Knochenbrüche, bei denen die Bruchenden gegeneinander reiben, sind in der Tat sehr schmerzhaft. Sie verheilen allerdings bei kleinen Kindern dann auch relativ schnell und die Knochen wachsen sich wieder zurecht.
Einer anderen Mutter fällt bei dieser Gelegenheit, also bei Jamus Geburtstag, auch das wirklich ängstliche Verhalten der Dreijährigen auf. Sie habe den Arm in der Schlinge gehalten, hat diese Frau später erzählt und sich in Gegenwart der Mutter verhalten. Ich zitiere, wie ein kleiner Soldat. Sie stand stramm wie angewurzelt, sagte die Frau später als Zeugin vor Gericht.
Tja, aus meiner Sicht kein Wunder. Wie dann später im Prozess gegen die Eltern festgestellt wird, lebt Jagmur zu dieser Zeit schon in ständiger Angst vor ihrer Mutter und deren Übergriffen, jener Frau, die sie immer wieder misshandelt, die sie schlägt, kneift und boxt und die ihr massive Schmerzen zufügt.
Ja, wie wir wissen, hat sich diese Gewalt gegen die Tochter immer weiter gesteigert und schließlich ist das Kind eines frühen Morgens im Wohnzimmer ihrer Eltern zusammengebrochen und ist gestorben. Die Staatsanwältin hat das später so formuliert: Ihr schwer misshandelter Körper und ihre Seele seien am Ende gewesen. Wie würdest du das formulieren?
Na, wenn ich die Sektionsbefunde referiere, kann sich das vielleicht jeder vorstellen, wie es diesem kleinen Mädchen da ergangen ist. Man kann das auch so formulieren: Das Mädchen war hoffnungslos einer ja offenbar regelrecht gnadenlosen Gewalt ausgeliefert. Wie hätte sich die Dreijährige auch gegen ihre Mutter wehren sollen? Die war ihr natürlich körperlich sehr überlegen und hat sie immer wieder geschlagen, gezüchtigt. Und das ist das besonders Tragische. Für ein so kleines Kind sind die Eltern und insbesondere die Mutter ja die allerwichtigsten Bezugspersonen. Und das kleine Kind findet nirgendwo Ruhe, es kann nirgendwohin fliehen, das Kind ist ausgeliefert.
Es gab einen Verhandlungstag in dem Prozess gegen die Eltern, die später angeklagt wurden und an dem damals Handyfilmchen gezeigt wurden. Diese Filmchen stammten vom Smartphone der Mutter. Und da hat die Mutter ihre Tochter, also Yamur, beim Tanz gefilmt, wie das Mädchen eine Puppe im Arm hält und oder im Wasser planscht. Und das sind wohl einige der letzten Aufnahmen, die es von der Dreijährigen gibt. Auf den Bildern sieht es zumindest auf den allerersten Blick so aus, als sei das ein vergnügtes Kind. Aber ich muss sagen, ich habe da in dem Gesicht von Yamur wirklich eine Ängstlichkeit und Traurigkeit auch gelesen. Das hat mich wirklich fertig gemacht. Denn wir wissen, dass diese Bilder nur wenige Wochen vor dem Tod des Mädchens entstanden sind.
Ja, und damit zeigen diese kurzen Handyfilmchen eine völlig trügerische Idylle. Hinter der scheinbar fröhlichen Fassade verbergen sich unfassbare Qualen und Ängste. Sehr wahrscheinlich hat da schon nahezu jede Partie des kleinen Körpers geschmerzt, ist die Furcht des Mädchens vor plötzlichen Attacken allgegenwärtig, Attacken der Mutter, die sie ja eigentlich beschützen soll. Yamua hat diese Gewalt immer wieder erfahren, diese Momente von körperlichen Misshandlungen, und sie hat fürchterlich darunter gelitten.
Wie massiv die Gewalteinwirkungen auf die Dreijährige gewesen sind, wird ja bei der Sektion des Kindes im Institut für Rechtsmedizin offensichtlich. Das hast du selbst gemacht.
Ja, Kindesmisshandlung gehört zu den Themen, bei denen ich mich persönlich immer sehr gezielt einbringe. Unser Ziel ist es dann, exakt zu rekonstruieren, was wirklich passiert ist. Wir wollen wissen, was wirklich war. Das kennen die Zuhörer schon aus meinem Mund. Ich bin in dem Fall einerseits der kühle Sachverständige, andererseits ja insgeheim aber auch der Anwalt des getöteten Opfers. Ja, das kleine Mädchen kann seine Geschichte nicht mehr erzählen, weil es eben tot ist, und die Eltern lügen, vielleicht, vermutlich, sehr wahrscheinlich. Bei Kindern ist tatsächlich mein Ehrgeiz besonders weit gediehen. Ich möchte herausfinden, was da passiert ist, welche Gewalt eingesetzt wurde. Es ist wichtig festzustellen, welche Reaktion eine Tat auch beim Kind ausgelöst haben, ob es zum Beispiel Schmerzen gehabt hat und wie lange das Ganze gedauert hat, also wie lange das Kind dann auch gelitten hat. Wir wollen auch herausfinden, konnte es weglaufen? Hat es eventuell versucht, den Schlägen auszuweichen, sich zu schützen? Also zum Beispiel die Hände, die Unterarme vor den Kopf zu halten. Das alles wollen wir ganz genau herausfinden.
Die Fotos von Yamurs geschundenem Körper, die bei der Obduktion angefertigt werden, ihr macht ja grundsätzlich Fotos bei solchen Untersuchungen, und die du dann als Sachverständiger später auf ausdrückliches Nachfragen des Gerichts auch im Prozess gezeigt hast, die haben viele Beobachter des Verfahrens wirklich an die Grenze des Ertragbaren gebracht. Auch für mich war das so. Es war wirklich ganz heftig und traurig.
Ja, ich habe natürlich schon vieles gesehen, andere Fälle, auch schlimme Fälle, aber glaub mir, in meinen mehr als 40 Berufsjahren habe ich nicht so sehr viele so schwer geschundene Kinderkörper gesehen. Wir haben ja hier tatsächlich jede einzelne Verletzung detailliert festgehalten, wie immer. Und ich muss sagen, nur gut, dass es das in Hamburg und in Deutschland nicht so häufig gibt, glücklicherweise.
Ja, dann erzähl doch bitte mal, was ihr feststellen musstet. Wir müssen das ja auch mal klar benennen.
Ganz schön spannend. Mal sehen, wer es war. Zeit, zwischenzeitlich noch einen anderen Fall zu lösen und euch zu sagen, wo ihr im Netz nach leckeren, haltbaren Lebensmitteln wie Nüssen, Müslis, Reiswaffeln, süßen Snacks, Brotaufstrichen und viel mehr zu fairen Preisen fahnden könnt. Und zwar auf korodrogerie.de. Europas Nummer 1 Food-Online-Portal. Das Besondere an Koro, die tolle Qualität. Alles, so hat uns Koro versichert, wird einem intensiven Geschmackstest unterzogen. Ich habe nämlich die Leute von Koro lange verhört und dabei haben sie mir auch gestanden, dass bei Koro alles ohne Umwege direkt vom Bauern kommt. Wenn ihr das nachprüfen wollt, kein Problem. Auf der Koro-Website erfährt man bei allen Produkten, wo sie herkommen und natürlich auch was drin ist und wie der Preis zustande kommt. Und der ist immer überraschend klein. Groß sind bei Koro neben der Qualität nur die Packungen, weil das Müll spart. Und wenn ihr jetzt auch was sparen und die leckeren Sachen von Koro mal probieren wollt, klickt einfach korodrogerie.de und gebt beim Bestellen den Code SPUR ein. Dann bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. So, und jetzt weiter spannende Unterhaltung beim Krimi.
Ja, wir haben das Kind natürlich rauf und runter untersucht. Wir haben auch Röntgenuntersuchungen durchgeführt, also Computertomographie und neben den äußeren Verletzungen natürlich auch innerlich sämtliche Details festgehalten. Und ganz gleich, ob Beine, Arme, Brust, Rücken, Hals, Kopf, innere Organe, fast keine Stelle von Yakmos Körper ist von Misshandlungen verschont geblieben. Wir haben insgesamt 83 äußere Verletzungen festgestellt. Da haben wir genau gezählt. Und die meisten von diesen so zahlreichen Verletzungen liegen im Bereich des Kopfes und des Halses. Allerdings, das konnte man auch bei der Sektion feststellen, sehr viele von diesen Verletzungen, den Abschürfungen, also äußerlich sind das ja Abschürfungen oder Hämatome, die waren tatsächlich kunstvoll überschminkt.
Damit das nicht sofort auffällt, da hat die Mutter, wie wir später nochmal drüber reden werden, das hat die Mutter gemacht, damit das also möglichst lange kaschiert bleibt. Du hast vorhin von 83 äußeren Verletzungen gesprochen. Das ist wirklich schon allein furchtbar genug, aber es ist ja leider noch lange nicht alles.
Ja, also neben diesen frischen und frischeren Verletzungen gab es auch bei diesem kleinen Mädchen zahlreiche Narben, überwiegend am Rumpf
des. Konntet ihr denn feststellen oder hattet ihr eine Theorie, woher die stammen, diese Narben?
Ja, für mich haben die eindeutig so ausgesehen wie Brandnarben, beispielsweise ausgelöst durch glühende Zigaretten, die hier am Körper ausgedrückt worden sind. Ach. Mag man sich ja kaum vorstellen, nein, weil das so extrem schmerzhaft ist.
Oh, bitte.
Und neben den zahlreichen äußeren Verletzungen ist dann eben auch fast jedes Organ des Kindes schwer geschädigt. Unter anderem Herz, Lunge, Bauchspeicheldrüse, Leber und Nieren. Und im Bauch fanden wir fast ein Viertel Liter Blut. Das Wesentliche war da eine schwere Leberverletzung, eine Lebereinreißung. Darüber hinaus war auch das Gehirn verletzt. Unter anderem von dem schon länger zurückliegenden Schütteltrauma, was uns ja damals auch zur Anzeige gebracht hat.
Ja, du hast jetzt schon ein paar Mal von diesem Schütteltrauma gesprochen. Das musst du, glaube ich, kurz unseren Hörern erklären, was damit gemeint ist.
Nun, so ein Schütteltrauma entsteht, wenn man ein kleines Kind, die Kinder sind meistens noch unter einem Jahr alt, Jagdmauer war etwas älter, also wenn man ein kleines Kind am Rumpf oder an den Arm packt und es vor- und zurückschüttelt. Dabei schleudert der Kopf dann peitschenartig mit, der geht hin und her, vor und zurück. Und dabei wird das Gehirn schwer verletzt. Das Gehirn schwappt ja sozusagen in der knöchernen Schädelhöhle hin und her und schlägt dabei an. Es kommt nicht selten vor, dass Kinder dann schwerst behindert sind oder sogar sterben.
Also eine sehr, sehr, sehr schwere Einwirkung. Also wie ging es denn jetzt im Fall Jamur bei der Obduktion weiter? Ihr habt ja noch weitere Befunde erhoben.
Ja, anhand des Verletzungsmusters konnten wir feststellen, dass die Art und Weise, wie auf das Kind eingeschlagen wurde, im Laufe der Zeit ein immer größeres Ausmaß angenommen hat. Demzufolge haben sich auch die Schmerzen des Mädchens dann immer mehr gesteigert. Die meisten Verletzungen wurden in den letzten Tagen und Wochen zugefügt. Eine Eskalation der Gewalt, ja, das ist ja geradezu typisch für das Problem Kindesmisshandlung. Beim Problem Kindesmisshandlung muss man sagen, das ist ein typisches Wiederholungsdelikt und die Gewalt nimmt im Laufe der Zeit zu, bis hin zum Tod eines Kindes manchmal.
Du hast ja damals im Prozess als Sachverständiger ausgesagt und du hast dort formuliert, zuletzt war Jamur in einem dauerhaft lebensbedrohlichen Zustand. Sie hat massiv Schmerzen erlitten, war stark beeinträchtigt und hat sicherlich immer wieder geweint. Du hast auch gesagt, das musste man merken, zumindest in den letzten Wochen, dass Lebensgefahr bestand, ist eindeutig.
Ja, ganz klar. Das war so, in der Tat. Dass immer wieder speziell auf die Bauchregion eingeschlagen wurde, habe ich in dieser Art und Weise übrigens noch nie erlebt. Wer ein Kind so misshandelt, nimmt seinen Tod in Kauf, auch wenn der verzögert eintritt. Jagmur ist schon längere Zeit vor ihrem Zusammenbruch so massiv verletzt gewesen, dass normalerweise aufmerksame Eltern bei diesem Kind schwerste Krankheitserscheinungen hätten feststellen müssen. Aber ganz im Gegenteil, sie haben sie immer wieder in den Bauch und auf die untere Brustkorbregion geboxt. Und eigentlich wäre das für normal denkende Eltern völlig klar zu erkennen gewesen, dass der Zustand des Mädchens hochgradig lebensbedrohlich war. Stell dir noch mal vor, immerhin auch schon mal stumpfes Bauchtrauma mit Bauchspeicheldrüsenverletzung, Schädelhirntrauma, jetzt wiederholtes Bauchtrauma. Und das Kind muss einen sehr schlechten Zustand gewesen sein. Und das musste man merken, zumindest in den letzten Wochen. Für mich war eindeutig absehbar, dass das Kind sterben würde.
Ja, du hast eben gesagt, für normal denkende Eltern war es klar. In diesem Fall liegt die Situation natürlich anders. Ich rede da insbesondere von der Mutter. Jammos schwerste Verletzung ist ja ein Leberriss gewesen. Du hast es vorhin angedeutet. So eine Verletzung steht ja nicht einfach so. Ist das etwas, was ihr eindeutig misshandlungstypisch nennt?
Das ist so. Es muss in diesem Fall von Jammer eine vielfache stumpfe Gewalteinwirkung gegeben haben. Also im Sinne von Schlagen, Quetschen, Festdrücken, Treten, ja, Boxen. Letztlich hat das Zusammenwirken dieser Verletzungsmechanismen zum Tod des Mädchens geführt. Jammer ist nicht unmittelbar verstorben, zum Beispiel nach dem letzten Schlag. Vielmehr hat sie dann weiter in den Bauchraum geblutet. Sie hatte ja diese Leberverletzung und wurde immer schwächer. Ja, kaum vorstellbar, dass das die Mutter nicht dazu gebracht hat, sie einem Arzt vorzustellen. Und das Mädchen hat es dann gerade noch geschafft, sich nochmals zur Mama hinzuschleppen, bevor sie dann endgültig zusammensackt und stirbt.
Ich kann nur wiederholen, das ist wirklich entsetzlich. Ich habe das ja damals auch alles im Prozess miterlebt, aber wenn wir jetzt drüber reden, dann läuft es mir wieder ganz, ganz kalt über den Rücken. Das ist furchtbar. Ja, als die Mutter dann bemerkt hat, als ihre Tochter nicht mehr atmet, hat sie zunächst versucht, sie zu reanimieren. Das hat nicht geklappt. Dann hat sie ihren Mann per WhatsApp benachrichtigt und hat ihm geschrieben, dass es dem Kind schlecht geht und ihn gedrängt, sofort nach Hause zu kommen. Der Vater hat dann die Rettungskräfte alarmiert und bevor diese Rettungskräfte, also die Notärzte, in der Wohnung eintreffen, unternimmt die Mutter mehrere Schritte, um die Verletzung ihrer Tochter zu kaschieren. Das ist das, was ihr dann beide auch bei der Obduktion an dem Kind gesehen habt. Die Mutter hat also die Hämatome überschminkt und sie hat dem Kind auch warme Kleidung angezogen, damit man eben da möglichst nichts von sieht. Ich weiß nicht, ob sie oft wirklich die Idee hatte, dass es da nicht auffällt, dass sie nicht selber sich überlegen musste, dass natürlich so ein Kind untersucht wird, gründlich untersucht. Naja, die Notärztin hat noch versucht, irgendwie was zu unternehmen, das Kind zu retten, zu reanimieren, aber das war vergebens. Und daraufhin ist der Vater weinend im Flur zusammengebrochen.
Ja, nochmal kurz zu diesem Schminken und der Kleidung. Eigentlich bin ich der Meinung, dass das auch nicht das erste Mal war. Also, wie gesagt, das kleine Mädchen hat ja beispielsweise vielfache stumpfe Gewalteinwirkung am Bauch erlitten und im Brustbereich. Vermutlich hat die Mutter dem Kind insbesondere auch Verletzungen dort beigebracht, wo man sie dann nicht sofort erkennen konnte, und andere Verletzungen hat sie dann eben überschminkt. Kam das damals irgendwie in der Gerichtsverhandlung zur Sprache? Wie hat die Mutter jetzt weiter reagiert? Das Kind tot, Notarztwagen, Vater bricht weinend zusammen. Was passierte dann?
Ja, also wie die Mutter reagiert hat in diesem Moment, das wissen wir aus der Aussage der Notärztin, die ja noch versucht hatte, das Kind wiederzubeleben. Die Medizinerin hat dann im Prozess erzählt, dass die Mutter fast regungslos geblieben sei. Also sie hat gesagt, die Frau weinte ein bisschen. Ja, und dann sei sie zum Rauchen auf den Balkon getreten. Und auch während man versucht hat, das Kind irgendwie zu reanimieren, sei bei der Mutter keine emotionale Bestürzung, so war es wörtlich, keine emotionale Bestürzung erkennbar gewesen. Und die Mutter hat auch noch versucht, von sich als mögliche Täterin abzulenken. Als sie nämlich auf die Verletzung des Mädchens angesprochen worden ist, sagte sie unter anderem, ihre Tochter sei oft gestürzt. Und sie wurde dann ja zur Polizei gebracht, ihr Mann ebenfalls in einem anderen Auto. Und da hat sie dann ein WhatsApp-Chat mit ihrem Mann gelöscht von ihrem Handy.
Naja, also zu diesen Stürzen muss man sagen, das sind ja die üblichen Ausreden, haben wir schon gesagt. Und zu dem Rauchen auf dem Balkon fallen mir dann die Brandverletzungen des Kindes an, die ich ja auch schon beschrieben habe.
Ja.
Diese WhatsApp, die sie da abgesetzt hat, die müsste doch eigentlich interessant für die Ermittlungsbehörden gewesen sein.
Ja, also sie hat ja die ihre auf ihrem Handy gelöscht, aber der Vater hat den Parallelchat, den identischen, auf seinem Handy nicht gelöscht. Da konnten die Polizei dann den Dialog finden und auswerten. Und das ging so, dass der Vater geschrieben hat, ich versuche Yamul zu schützen. Und sie hat geantwortet, sag denen nicht, dass ich mein Kind schlage. Und auch andere Bemerkungen, die die Mutter macht, lassen also den ganz klaren Verdacht aufkommen, dass sie derjenige ist oder diejenige war, die ihr Kind misshandelt hat. Und schließlich nach aufwendigen Ermittlungen wird gegen die Frau Anklage wegen Mordes erhoben. Und der Vater wird auch, muss sich auch vor Gericht verantworten, und zwar wegen Körperverletzung mit Todesfolge durch Unterlassen.
Ja, das sollte man vielleicht zu erklären versuchen. Körperverletzung mit Todesfolge durch Unterlassen bedeutet, dass der Mann für den Tod mitverantwortlich wäre, weil er ja seine Tochter nicht geschützt haben soll. Das wäre ganz klar seine Aufgabe gewesen, dass er das kleine Mädchen davor bewahrt, von der Mutter ständig verprügelt zu werden, misshandelt zu werden. Und mir kann auch keiner sagen, dass der Vater das nicht bemerkt hat.
Ja, das ist natürlich auch Thema im Prozess gewesen, die Rolle sowohl der Mutter als auch die Rolle des Vaters. Der Prozess gegen die Eltern hat 5 Monate gedauert. 28 Verhandlungstage, so lange werden unter anderem Zeugen gehört und es wird Beweis darüber erhoben, wie Yamul gestorben ist, wer dafür die Verantwortung trägt. Es werden Menschen aus dem Umfeld des Paares gehört als Zeugen, Polizisten, Ärzte, Sozialarbeiter. Es gab auch einen psychiatrischen Sachverständigen, der die Mutter 4 Tage lang exploriert hat und der da sein Gutachten erstattet hat. Ja, und all diese Aussagen zusammen von den Menschen, die die Mutter kennengelernt haben, haben so insgesamt dann ein Bild gegeben, dass es sich um eine unzuverlässige, aggressive und sogar unbarmherzige Mutter gehandelt haben muss.
Ja, sag mal, welchen Eindruck hat denn der Vater da auf dich gemacht? Was haben die Zeugen über ihn gesagt? Du warst ja regelmäßig da und hast das vermutlich mitgekriegt.
Ja, beim Vater wurde anhand von Zeugenaussagen deutlich, dass er seine Tochter zwar wirklich geliebt hat, das haben mehrere Zeugen betont, und dass er sich auch Gedanken darüber gemacht hat, wie er sein Kind schützen könne, aber ja, er hat eben nichts wirklich unternommen, um das dann tatsächlich zu tun. Ein Zeuge sagte zum Beispiel auch aus, dass der Mann ihm gegenüber den Verdacht geäußert habe, dass seine Frau die Tochter schlage. Und einer hat gesagt, er sei von dem Vater um Hilfe gebeten worden und gefragt worden, ob er und die Tochter bei ihm Zuflucht finden können. Und dieser Zeuge hat über den Vater gesagt, er hat seine Tochter sehr geliebt. Ja, das reicht aber nicht, er muss sich auch kümmern.
Nee, also das hinterher zu sagen, ist wirklich nicht genug. Wenn er sie so geliebt hätte, dann hätte er einschreiten müssen, gar keine Frage.
Auf jeden Fall.
Denk nochmal, 83 verschiedene Verletzungen. Stumpfes Brustkorbtrauma, stumpfes Bauchtrauma, Hirnverletzungen. Bedeutsam in dem Prozess war dann auch die Aussage der Pflegemutter, erinnere ich mich.
Ja, die Pflegemutter, die hatte ja immer das Kind über längere Zeit betreut. Dann war es wieder mal über Wochenenden bei den Eltern. Dann war es wieder bei der Pflegemutter. Das ging eine Weile ziemlich hin und her. Und diese Pflegemutter, die hat berichtet, dass sie schon früh den Verdacht gehabt hat, dass das Mädchen misshandelt werde. Die Zeugin sagte dann, aber die Mutter hatte immer eine plausible Erklärung. Insbesondere als Yamo etwa ein Jahr alt war, sei sie häufig mit blauen Flecken gekommen. Und wenn sie bei den Eltern war, und die Pflegemutter sagte auch, einmal war ihr halber Kopf blau, da muss sie also wieder massiv Gewalt ausgesetzt gewesen sein. Aber da habe die Mutter dann auch wieder eine Ausrede gehabt. Sie habe ihr nämlich erklärt, dass sie mit dem Mädchen auf dem Arm im Schwimmbad ausgerutscht sei. Und das steigerte sich aber, diese Misshandlung. Und die Mutter hat dann erzählt, dass sie irgendwann den Eindruck hatte, dass wirklich etwas Schlimmes vorgefallen sein muss. Denn das Mädchen habe wirklich total hysterisch auf seine Mutter reagiert. Sie hat geschrien und sich an mir festgehalten, wenn ihre Eltern sie abholen wollten. Also wenn das jetzt keine Warnsignale sind, dann weiß ich auch nicht.
Ja, das war in gewisser Weise ein extremes Aschenputtel-Syndrom. Also dieses Kind ist da tatsächlich extrem schlecht behandelt worden.
Das nennt man Aschenputtel-Syndrom?
Ja, das ist ein spezieller Ausdruck, gerade wenn mehrere Kinder in der Familie sind. Das war ja in diesem Fall hier jetzt nicht gegeben. Mhm. Und insofern passt das nicht ganz. Ich wollte damit nur so sagen, dass das Kind extrem ausgegrenzt wurde. Und die Mutter eben ungewöhnlich hässlich zu dem Kind war. Mhm. Wir haben uns in der Rechtsmedizin immer wieder gefragt, was die Mutter denn eigentlich bewegt haben könnte. Ja, sie hat immer wieder, das habe ich schon gesagt, in die Oberbauchregion und in die Brustbeingegend geboxt. Also da hat es immer wieder stumpfe Gewalteinwirkung gegeben. Und die Bauchspeicheldrüse der Dreijährigen hatte ja auch den alten Riss. Also auch damals, als wir unsere erste Anzeige gemacht haben, war es schon Opfer stumpfer Gewalteinwirkung in der Oberbauchregion. Ja, eigentlich liegt die Bauchspeicheldrüse liegt eigentlich sehr geschützt im rückwärtigen Bauchraum.
Da kommt man gar nicht so leicht ran, also so verstehe ich dich jetzt.
Genau, und nur sehr gezielte Schläge oder Tritte können so eine Verletzung hervorrufen. Die Bauchspeicheldrüse liegt vor der Wirbelsäule und dann muss man also durch die Bauchwand, durch die Bauchdecke so heftig stumpfe Gewalteinwirkung ausüben, dass die Bauchspeicheldrüse sozusagen vor der Wirbelsäule durchgequetscht wird. Wir haben hier überlegt, ob womöglich da noch mehr dahinter steckt, dass man solche Verletzungen in der Bauchregion immer wieder hervorruft. Der eine Aspekt, das sieht man nicht. Stumpfes Bauchtrauma ist äußerlich nicht erkennbar. Von Boxern weiß man, Schläge in diese Oberbauchregion treffen da ein spezielles Nervengeflecht, den Solarplexus. Die nehmen dann dem Opfer den Atem und ja, das ist dann sprachlos und vielleicht wollte die Mutter das Kind zum Schweigen bringen.
Ja, das kann man sich tatsächlich dann auch vorstellen, dass letztlich in allerletzter Konsequenz hat das ja auch geklappt. Also ich kann nur wiederholen, ganz furchtbar. Wenn ein Kind immer wieder geschlagen wird, was passiert dann mit dem Kind? Wehren kann es sich nicht wirklich, oder?
Nee, das kleine Kind kann sich natürlich nicht gegen die übermächtige Mutter, die Täterin, wehren.
Gewöhnt sich so ein Kind irgendwann an die Prügel oder was passiert da?
Naja, das Fatale ist, dass das Prügeln ist dann dem Kind irgendwann so vertraut, dass ja das Kind das fast normal findet und durch die Schläge werden die Kinder auch in gewisser Weise dressiert?
Ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass vieles schiefgelaufen ist in Jamus Leben, dass zwar viele angeblich zuständig waren, aber da gab es immer wieder Missverständnisse oder ein wenig förderliches Zusammenarbeiten. Sie ist ja die ganze Zeit unter behördlicher Aufsicht gewesen, ist aber nicht gerettet worden. Es gibt zu viele Kommunikationsprobleme, hat man später herausgefunden, Wechsel in den Zuständigkeiten, es gibt Missverständnisse. In der mündlichen Urteilsbegründung hat der Richter schließlich von Versäumnissen und Fehlentscheidungen gesprochen, die vorgelegen hätten. Und es seien auch Unzulänglichkeiten zutage getreten, hat er gesagt. Zum Beispiel, du hast es vorhin erwähnt, die Bauchspeicheldrüsenentzündung Anfang Januar 2013. Da ging es ja eigentlich schon los.
Ja, ich denke, das war eine ganze Kette von Fehlentscheidungen und Versäumnissen von ganz unterschiedlichen Seiten, ja, fast von allen. Das hat schon angefangen, als Jagmo Anfang Januar 2013 mit der akuten Entzündung der Bauchspeicheldrüse ins Krankenhaus kam. Wir haben das ja schon besprochen. Jagmo lebte zu dieser Zeit noch teilweise bei der Pflegemutter, ist aber immer häufiger auch bei den Eltern. Dieses Hin und Her werten die Behörden letztlich als psychische Stresssituation, dass die Erkrankung ausgelöst habe, kann ich nur so sagen. Das ist eine völlig falsche Interpretation. Das war kein psychischer Stress, sondern ein stumpfes Oberbauchtrauma. Das haben wir auch so gesagt. Mhm. Und trotzdem entscheiden in dieser Situation dann die behördlich Zuständigen, dass das besser sei, wenn das Mädchen dauerhaft zu Mutter und Vater kommt. Und stell dir vor, in der Klinik muss sich dann die Pflegemutter, die das Kind gut behandelt und geschützt hat, von dem Kind verabschieden.
Ja, und wie war das dann wenige Wochen später, als sie mal mit dieser lebensbedrohlichen Hirnverletzung, von der du vorhin gesprochen hast, in eine Klinik gekommen ist?
Naja, da wird dann von uns Rechtsmedizinern Strafanzeige erstattet.
Wegen Kindesmisshandlung nehme ich an, ja, ne?
Ja, klar, die Misshandlung ist eindeutig. Aber wir wissen natürlich nicht, wer die misshandelnde Person ist. Also deswegen erfolgt von uns immer eine Anzeige gegen Unbekannt. Wir wissen natürlich auch nicht im Detail, welche Art von Gewalteinwirkung stattgefunden hat, sodass wir das nicht völlig exakt schildern können. Aber aus dem Trauma, aus der Art der Traumatisierung, also stumpfes Oberbauchtrauma, Schädelhirntrauma, ist es eigentlich völlig klar, dass das nicht durch einen Sturz hervorgerufen worden sein kann, sondern dass es sich um Kindesmisshandlung hat. Ja, deswegen eben auch unsere Anzeige.
Die Staatsanwaltschaft hat dann ja auch ermittelt.
Ja, das Kind wird vorübergehend in einem Kinderschutzhaus untergebracht. Doch dann, das war dann irgendwie wirklich verkehrte Welt, dann überlegt jetzt die Pflegemutter, die ja eigentlich immer gut zu dem Kind war, ob sie nicht eventuell was falsch gemacht haben könnte, ob sie vielleicht schuld an den Verletzungen des Kindes sein könnte. Und sie schildert dann in einer Mail an die Polizei, dass sie das Kind auch einmal geschüttelt hat, allerdings sehr, sehr geringfügig.
Ja, aber das ist dann offenbar und ganz fatalerweise fehlinterpretiert worden, weil die Pflegemutter da eben einen Vorfall schildert, wo sie meint, das könnte eventuell zu Verletzungen geführt haben, haben dann die Mitarbeiter des Jugendamtes das so gewertet. Naja, wenn die Pflegemutter da sich nicht gut verhandelt hat, dann sind die Eltern ja entlastet. Und dann kam ja, das Kind wieder zu den Eltern.
Ja, noch einmal, Bettina, verkehrte Welt. Also die Pflegemutter hat sich irgendwie Vorwürfe gemacht und dann überlegt, was sie selber falsch gemacht haben könnte. Dabei war bei ihr ja alles völlig in Ordnung und immer wenn das Kind bei den Eltern gewesen war, ist es zu den Verletzungen gekommen. Jedenfalls hat sich dann, als man bei uns gezielt nachgefragt hat und die angebliche Traumatisierung durch die Pflegemutter dargestellt hat, da hat sich eindeutig ergeben, dass die Handlungen der Pflegemutter auf keinen Fall die schwersten Verletzungen bei dem Kind verursacht haben können, sondern dass es da einer viel, viel massiveren Gewalteinwirkung bedurft hatte. Und wir haben uns dann schon dahingehend geäußert, dass für die Hirnverletzungen ein erhebliches Schütteltrauma verantwortlich war und weitere Möglichkeit, dass das Kind ja heftig auch mit dem Kopf gegen eine Wand geschlagen wurde.
Auch das noch, also das wäre auch noch möglich gewesen, um diese Verletzung zu erklären.
Ja, aber keineswegs so, wie die Pflegemutter das gesagt hat.
Ja, also auf jeden Fall allein schon die Möglichkeit, was da alles verursacht worden sein kann, was alles diesem Kind angetan worden sein kann zu diesem Zeitpunkt, das ist ja alles schon ganz furchtbar. Aber diese Information, was möglich ist, das gelangt ja auch an die Staatsanwaltschaft, die ermittelt weiter. Aber bei der Familienrichterin sind die Erkenntnisse zu diesem Zeitpunkt jedenfalls noch nicht angekommen. Und die Richterin, die sagt dann, die Eltern sollen das Sorgerecht wieder bekommen. Und daraufhin kommt Jamur zurück zu Mutter und Vater und das furchtbare Schicksal nimmt seinen Lauf.
Ja, das ist wirklich ein Teufelskreis gewesen. Und das hat sich bei Kindesmisshandlung immer wieder als sehr, sehr stark fehlerbehaftet herausgestellt, dass hier Informationslücken entstehen und die verschiedenen verantwortlichen Stellen zum Teil nicht wissen, was auf der anderen Seite so im Einzelnen passiert ist. Hier ist es dann auch so, dass die Familienrichterin nur mitbekommt, dass die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen die Kinds Eltern eingestellt hat. Das Kind kommt dann also zurück zu Mutter und Vater. Und dann passiert noch etwas, das entscheidend dafür ist, dass Jamur weiter durch das Netz rutscht. Nämlich, die Familie zieht um. Zwar nur innerhalb von Hamburg, aber damit ändert sich dann die Zuständigkeit der Behörden. So war das seinerzeit. Ein neues Jugendamt ist jetzt verantwortlich. Und von dort aus wird entschieden, dass es zum Schutz des Kindes ausreiche, wenn das Mädchen regelrecht in den Kindergarten geht und damit dann weiterhin unter Aufsicht von geschultem Personal steht.
Also das ist natürlich so, als zusätzliche Schutzmaßnahme wäre das natürlich auch wichtig, dass immer jemand Fremdes oder ein Außenstehender das Kind sieht. Das Problem ist bloß, in diesem Fall gab es wieder einen fatalen Fehler in der Kommunikation, denn die Mitarbeiter in der Kita haben überhaupt nicht erfahren, dass Jamurs Besuch in der Einrichtung unbedingt geschehen muss, dass das eine behördliche Auflage ist. Die wissen nichts davon, von dieser Pflicht oder von dieser Verpflichtung. Und deshalb schlägt man da auch gar nicht Alarm, als die Dreijährige bereits nach einem Monat überhaupt nicht mehr in die Kita kommt. Und dann wird das Mädchen auch noch von den Eltern offiziell abgemeldet. Ja, und wir haben es vorhin schon gesagt, nun ist sie fast nur noch mit der Mutter zusammen und ausgeliefert.
Ja, jetzt aber nochmal zum Vater. Da bohre ich ja tatsächlich immer nach. Der Vater ist genauso verantwortlich für sein Kind. Wie viel hat Jamurs Vater denn von den Verhandlungen mitbekommen? Was kam da in der Gerichtsverhandlung raus?
Naja, also er hat zumindest gesagt, in seinem letzten Wort hat er sich geäußert, er habe sich nie vorstellen können, dass seine Tochter sterben könnte. Er hat gesagt, es tut mir sehr weh, dass ich nicht mehr Zeit mit ihr verbringen konnte. Er habe das Mädchen sehr geliebt, das haben wir ja auch von den Zeugen gehört. Aber wir wissen auch von anderen Zeugen eben, dass er zumindest die Ahnung gehabt hat, dass da was ist und dass er nicht eingegriffen hat. Fast den gesamten Prozess hindurch ist der Vater ja wie starr geblieben, wenn man ihn beobachtet hat. Da saß jemand, der praktisch regungslos war. Vorgebeugt saß er da, die Augen guckten mehr oder weniger ins Leere, das Gesicht, ja, ich war praktisch wie eine Maske. Und bei der Mutter war es eigentlich ähnlich, die war auch vollkommen regungslos zu Beginn eines jeden Verhandlungstags, hat die 27-Jährige eine Hand so für ihr Gesicht gehalten, den Kopf ein bisschen gesenkt, die Augen halb geschlossen. Und das war so wie zwei regungslose Gestalten. Also man konnte gar nicht, wenn man die beobachtet hat, erkennen, was in ihnen vorgeht.
Man hat es in der Gerichtsverhandlung ja relativ häufig, dass die Angeklagten schweigen. Und wenn sie dann überhaupt reden, fragt man sich, ob sie die Wahrheit sagen oder ob sie sich jetzt nur herausreden oder das zumindest versuchen. Aber da gibt es ja dann auch noch den psychiatrischen Sachverständigen, der sich einen ja doch recht tiefgehenden Eindruck verschaffen soll von den Angeklagten, speziell der Hauptangeklagten, also hier der Frau. Was hat dann der psychiatrische Sachverständige im Verfahren ausgesagt? Wie lautete sein Gutachten?
Naja, er hat ja 4 Tage lang mit der Mutter gesprochen und der hat gesagt, dass auf der einen Seite bei der Mutter von Yamur das Wunschbild einer intakten Familie besteht, auf der anderen Seite, dass sie aber die Vorstellung hat, dass ihre Tochter für alles Schlechte in ihrem Leben verantwortlich ist. Wie die Mutter darauf kommt, ist mir ein Rätsel. Ich begreife es einfach nicht. Das Kind hat ihr nun wirklich nichts getan. Der Sachverständige hat auch von einer schweren emotionalen Bindungsstörung gesprochen und dass die Mutter so lange Zeit hin und her getrieben ist zwischen heiler Welt auf der einen Seite, Gewalt auf der anderen Seite, zwischen Fürsorge und Hass. Ja, das resultiert darin, dass sie sich in einem Moment um die Tochter kümmert und sie im nächsten Moment schlägt. Ja, und am Schluss ist nichts mehr übrig als dieser Hass und für den braucht die Mutter ein Ventil. So hat es der Sachverständige dargelegt.
Ja, und dann hat die Mutter sich auch noch rauszureden versucht, indem sie den Vater beschuldigt, seine Tochter misshandelt zu haben. Nicht sie habe das Kind misshandelt, er sei es gewesen, behauptet sie dann auf einmal.
Ja, sie hat dem Sachverständigen erzählt, zum Beispiel, dass ihr Mann sie gezwungen habe, die Hämatome des Kindes zu überschminken. Und er habe auch dafür gesorgt, dass die Tochter nicht in ärztliche Behandlung kam und habe alle Zeugen manipuliert. Also immer ist der Vater der Schuldige. Aber das hat man ihr nicht geglaubt. Dass für die Juristen war am Ende der Beweisaufnahme eindeutig, dass die Mutter die tatsächliche Gewalttäterin ist und damit auch für den Tod der Tochter verantwortlich ist.
Ja, die Staatsanwältin hat in ihrem Plädoyer dann sehr deutliche Worte gefunden. Sie spricht von einer, das ist Juristendeutsch, gefühllosen und unbarmherzigen Gesinnung und einem Verbrechen aus Hass. Die 27-Jährige müsse zuletzt die Misshandlungen ins Unermessliche getrieben haben und dann ihre Interpretation folgendermaßen: Das Kind habe jede Sekunde seines Lebens Angst haben müssen, dass es nun wieder von ihrer Mutter angegriffen werde.
Ja, so ähnlich hast du es ja vorhin auch schon geschildert, diese permanente Angst und diese Ungewissheit, wann schlägt die Mutter wieder zu. Nur, dass du diese Erkenntnisse aus deinen Befunden bei der Obduktion gewonnen hast. Hier hat sich ja wieder bestätigt, was du immer über dein Fach sagst.
Ja, wir wollen in einem toten lesen wie in einem Buch und wir beherrschen insoweit die Sprache der Toten. Letztlich lautete das Urteil für die Mutter auf lebenslanger Haft wegen Mordes. Sehr ungewöhnlich bei Kindesmisshandlung. Yamuhs Vater erhält 4,5 Jahre Freiheitsstrafe. Und was hat der Richter damals zur Begründung gesagt? Du warst doch dabei.
Ja, der Vorsitzende Richter hat gesagt, dass das Verfahren für das Gericht noch stärker bedrückend und belastend gewesen ist als andere Prozesse. Man muss dazu sagen, dass diese Kammer als Schwurgerichtskammer praktisch nur mit Mord und Totschlag zu tun hat. Und wenn da der Richter sagt, also das ist besonders bedrückend und belastend, dann heißt das schon was. Die Kammer habe immer vor Augen gehabt, in welchem Ausmaß Yamuh gelitten hat, sagte der Richter weiter. In den letzten 2 Wochen vor ihrem Tod gab es keinen Tag, an dem sie nicht unter starken Schmerzen und Qualen gelitten hat. Die Angeklagte, also die Mutter, habe sich des Mordes schuldig gemacht. Wörtlich hat der Richter gesagt, sie hat ihre Tochter grausam getötet. Und sie habe auch dem Tod des Kindes gleichgültig gegenübergestanden.
Ja, das ist ja wichtig zur Mordqualifikation, also hier in diesem Falle Grausamkeit. Mhm. Wie hat die Mutter das Urteil aufgenommen?
Naja, also äußerlich wirkte sie teilnahmslos, eigentlich wie die ganze Zeit ja im Prozess. Ich habe vorhin das schon dieses Bild bemüht. Das Gesicht wirkte so wie zur Maske erstarrt.
Ja, und wie hat das Gericht das Benehmen und das Wegschauen des Vaters bewertet? Der hat ja eine sehr viel geringere Strafe bekommen.
Ja, also es gibt demnach nach Überzeugung des Gerichts keine Anhaltspunkte, dass der Vater auch die Tochter gequält habe. Vielmehr sei er liebevoll und fürsorglich mit ihr umgegangen. Das mag ja auch sein. Aber, ganz großes Aber, er überließ seine Tochter seiner hochaggressiven Frau, hat der Richter wörtlich gesagt. Der Vater habe eigentlich Handlungsmöglichkeiten gehabt, hat aber anstatt wirklich was zu unternehmen, auf das Prinzip Hoffnung gesetzt, dass es nicht zum Tod kommen wäre. Und der Richter sagt an die Adresse des 26-Jährigen, sie hätten viel, viel mehr tun müssen.
Yamuh ist mit diesem grausamen, erschütternden Schicksal nicht allein. Ich habe mich ja schon meine gesamte Rechtsmediziner-Laufbahn lang mit dem Thema Kindesmisshandlung beschäftigt. Es gibt erschreckend viele weitere Kinder, deren viel zu früher Tod die Gesellschaft aufwühlt. Und dann kommt der drängende Wunsch auf, das darf nicht wieder geschehen. Nicht wieder wie bei Yamuh oder bei Kevin oder Jessica. Und dann passiert das doch immer wieder.
Ja, es ist wirklich entsetzlich. Es ist erschütternd und grausam, dass so etwas wieder immer wieder vorgekommen ist. Es gab ja in Hamburg ein Mädchen, die praktisch in einem Zimmer eingekerkert wurde von ihren Eltern und da verhungert ist. 7 Jahre alt war sie, die Jessica. Dann gab es die völlig vernachlässigte Michelle, die in ihrem Kinderzimmer eingeschlossen wurde und dort an den Folgen eines schweren Infekts verstarb. Und die Eltern haben den Tod der 2-Jährigen überhaupt erst einen Tag später bemerkt. Das muss man sich mal vorstellen. Wir wissen von dem traurigen Fall von Laramia, die extrem unterernährt war, die nur 9 Monate alt wurde. Ja, und worüber wir eben lange und breit gesprochen haben, die totgeprügelte Yamuh. Alles furchtbar traurig.
Die Liste könnte ich noch weiter fortsetzen. Das sind nur einige der extremen Fälle von Kindesmisshandlung und Vernachlässigung. Die Dunkelziffer bei Kindesmisshandlung ist extrem hoch. Bei keinem Thema, sage ich immer wieder, wird so viel gelogen wie im Zusammenhang mit dem Thema Kindesmisshandlung.
Du hast ja in deiner jahrzehntelangen Erfahrung als Rechtsmediziner schon tausende Gewaltopfer untersucht. Auch sehr viele Kinder waren dabei. Ich weiß ja, wie es im Sektionsraum aussieht. Kacheln, Edelstahl, grelles Licht. Und in diesem Umfeld hast du auch Jamursverletzungen genau vermessen, protokolliert, analysiert, gezählt. Wir haben es vorhin gehört. Wie sieht es aus? Gefühle kannst du dir in dem Moment bei der Arbeit bestimmt nicht leisten, oder?
Nee, das gehört natürlich nicht in den Sektionssaal. Vielleicht abends, wenn ich mich mit meiner Frau unterhalte oder bevor ich einschlafe. Aber im Sektionssaal muss ich mit kaltem Geist und Vernunft rekonstruieren. Ich bin also hochkonzentriert, professionell. Das erfordert jede derartige Untersuchung. Persönliches muss an dieser Stelle vollständig und grundsätzlich zurückstehen. Das gebietet ja auch schon die Fairness, das muss man an dieser Stelle auch sagen, gegenüber den Personen, die dann eventuell später als Angeklagte vor Gericht stehen. Ich muss sauber arbeiten, unvoreingenommen und ohne Ansehen der Personen, die eventuell später als Täter ja angeklagt wird. Bei der Arbeit bin ich emotional ja ganz kühl. Das kommt später.
Ja, wie ist das hinterher, wenn die Arbeit erledigt ist? Dann sind doch Emotionen erlaubt.
Ja, ich habe es ja schon gesagt. Natürlich, wenn ich mit meinen eigenen Kindern rede, mit meinen Freunden, dann sprechen wir schon darüber. Kindesmisshandlung ist ein Thema, was uns sehr bewegt. Und die fragen mich dann übrigens auch immer wieder, wie es mir gelingt, Gefühle bei der Arbeit im Sektionsraum auszublenden. Und dazu kann ich sagen, dass sich das bei mir tatsächlich so im Laufe meines langen Gerichtsmedizinerlebens doch eindeutig herausgebildet hat. Damit kann ich umgehen. Ich hatte auch schon mehrfach Obduktionen bei Arbeitskollegen durchzuführen, bei guten Bekannten und auch bei Freunden. Und eine objektive Befunderhebung gelingt mir dabei durchaus, genauso wie bei Kindesmisshandlung.
Ja, und hinterher dann?
Ja, wenn die Arbeit erledigt ist, sind Emotionen erlaubt. Ja, ganz klar. Ich bin im Fall von Jamur natürlich total sauer gewesen, dass ein so nettes und fröhliches und liebenswertes Kind, von dem ich ja dann auch noch die Bilder und die Filmaufnahmen gesehen habe, dass dieses kleine Mädchen das Opfer des Ärgers und der Unzufriedenheit der Eltern wurde. Und dann muss ich auch noch sagen, dass wir das Kind eben zu Lebzeiten gesehen haben, dass wir eine Anzeige gemacht haben und wir konnten letztlich dieses schlimme Schicksal des dreijährigen Mädchens nicht verhindern.
Und wie bewertest du abschließend das Urteil gegen die Eltern?
Naja, also das Urteil wegen Mordes gegen die Kindesmutter ist konsequent. Bedenkt nochmal, was dem Kind alles passiert ist, dass man hier dann tatsächlich Grausamkeit feststellt, finde ich gerechtfertigt. Und ja, man muss sagen, Kinder werden benutzt, um Dampf abzulassen. Ich bin wütend, dass so kleine Menschen, die eigentlich eine tolle Entwicklung nehmen könnten, stattdessen als Fußabtreter missbraucht werden und dass Erwachsene so brutal sein können und dass ich das nicht verhindern konnte. Und in dem Fall nochmal, ich finde, dass die Richter hier in dem Fall sehr konsequent geurteilt haben. Das war ein ungewöhnlich hartes Urteil. Ich kenne viele andere Fälle von Kindesmisshandlung. Lebenslang gibt es da nur sehr, sehr selten.
Ja, und was ist jetzt so, welche Schlüsse sollte man seitens der Ärzte oder von der Politik oder auch aus Gesellschaft, welche Schlüsse sollte man da ziehen?
Naja, einerseits juristisch mit der lebenslangen Haft für die Mutter und der 4,5-jährigen Freiheitsstrafe für den Vater wird dem formalen Recht, denke ich, Genüge getan. Natürlich ist es viel wichtiger, dass auch die Gesellschaft und die behördlichen Institutionen daraus die notwendigen Schlüsse ziehen und dass wir uns der Verantwortung stellen. Lass mich noch sagen, dass im Zusammenhang mit Jamur ja die politische Aufarbeitung ein sehr, sehr langer Prozess war und dass danach sehr viel im Bereich Kindesvernachlässigung, Kindesmisshandlung geändert wurde. Viele Vorschriften für die Jugendämter sind verbessert worden, sind aktualisiert worden. Und ich bin persönlich davon überzeugt, dass damit ja in gewisser Weise der Tod des kleinen Mädchens, so merkwürdig wie das klingt, schon noch Sinn gehabt hat, dass wir doch gelernt haben daraus und die Schlussfolgerungen sorgen dafür, dass vielleicht andere Kinder weniger misshandelt werden.
Ja, das kann man nur hoffen. Und man kann, ich glaube, auch so ein bisschen so ein als Fazit ziehen, schuldig macht sich jeder, auch jeder, der wegsieht, ne? Oder? Das würdest du auch so sehen.
Ja, ganz klar. Und also, wenn man den Fall nochmal insgesamt Revue passieren lässt, dann muss man feststellen, in dem Fall haben viele nicht richtig hingesehen.
Ja, ich glaube, jetzt haben wir lange genug über dieses wirklich sehr, sehr traurige Leben der kleinen Jamo gesprochen. Aber ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass wir über so einen Fall sprechen. Wir können alle nur daraus lernen. Und man sollte sowas nicht verschweigen, dass es sowas auch in Hamburg gegeben hat. Und ja, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich danke dir, Klaus, dass du da warst. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, Kindesmisshandlung ist sicher ein sehr wichtiger Teil der Rechtsmedizin. Da geht es also nicht nur darum, Mörder oder Serienmörder zu verfolgen, sondern sich auch um die kleinen, unschuldigen Opfer zu kümmern, die vergleichsweise häufig eben getötet werden.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.